Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Christian Möller und einem ungewöhnlichen Vorsatz, nämlich dem Nicht-Recht-Haben-Wollen. Vor allem für Philosophen ist das ein ziemlich bemerkenswertes Ansinnen, denn eigentlich geht es in der Philosophie ja um die Suche nach dem Wahren und Guten und darum, dass man seine Behauptungen so schlüssig begründet, dass man Recht behält. Oder? Nicht-Recht-Haben-Wollen. Das ist der ungewöhnliche Titel des neuen Buches von Martin Seel. Er ist Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität in Frankfurt am Main und einer der bekanntesten Vertreter des Faches in Deutschland. Er hat neben seiner akademischen Tätigkeit auch journalistisch gearbeitet, hat zum Beispiel eine vielgelesene Philosophiekolumne für die Zeit verfasst, hat sich in seinen Buchveröffentlichungen viel mit dem Kino und anderen Künsten beschäftigt und er gilt außerdem als einer der elegantesten Prosastilisten der deutschsprachigen Philosophie der Gegenwart. Den Stilwillen, den spürt man nun eben auch im Titel des neuen Buches. Ein Wort, nicht Recht haben wollen. Herr Seel, ich fühle mich eigentlich immer ganz gut, wenn ich Recht gehabt habe. Warum wollen Sie denn nicht Recht haben wollen?
Das Buch beginnt ja mit dem Satz, ich möchte nicht länger Recht haben wollen, jedenfalls wenn ich schreibe. Recht ohne Recht haben zu wollen, kommt man ja gar nicht durchs Leben. Zum Beispiel hätte ich nicht in das Studio des SWR Mannheim gefunden, wenn ich nicht wüsste und also glaubte zu wissen und auch glaubte, Recht damit zu haben, wie ich von Heidelberg, wo ich wohne, hierher komme. Das heißt, etwas zu wissen und Recht haben zu wollen oder Recht zu haben und also Recht haben zu wollen, ohne das könnten wir uns gar nicht orientieren im Leben. Insofern kann man den Willen, Recht zu haben im praktischen Leben, aber natürlich auch in anderen Lebensbereichen, gar nicht umgehen. Aber das Recht haben wollen ist halt nicht alles, was uns im Denken leiten muss und auch nicht leiten sollte. Denn man kann ja immer auch nicht nur die Frage stellen, ob man denn Recht hat. Zum Recht haben wollen gehört ja auch der Zweifel daran, ob man Recht hat. Ja. Und es gibt Praktiken des Denkens und Schreibens, wo es gar nicht auf das Recht haben wollen ankommt. Und das versuche ich in dem Buch zu demonstrieren.
Das Buch hat eine sehr ungewöhnliche Form. Sie haben mehrere Vorworte ganz am Anfang. Dann haben Sie ein Kapitel Meditation über ein Wortungetüm, eben über das nicht Recht haben wollen. Dann ein Kapitel querfeldein, das ist sehr sprunghaft und aphoristisch, anekdotisch auch teilweise. Und am Ende eine Abschiedsvorlesung. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Konzeption, zu diesem Aufbau?
Naja, ich wollte zunächst, der erste Teil, da überlege ich ja oder spiele durch, was es mit dem Recht haben, nicht Recht haben wollen auf sich hat und wie es sich zu dem Recht haben wollen und Recht haben wollen müssen verhält. Im längsten zweiten Teil versuche ich dann vorzuführen, wie Gedankenspiele und Gedankenspiele sind eine Form des Denkens, wo es nicht auf das Recht haben wollen ankommt, wie das geht in diesen kurzen, sprunghaften, manchmal assoziativen, manchmal ein bisschen poetischen, manchmal einfach auf Beobachtungen konzentrierten Stücken. Da versuche ich zu zeigen, wie das geht und dass es geht und wie es geht, Gedankenspiele zu spielen, bei dem es nicht auf das Gewinnen, also auf das Recht haben wollen, ankommt. Und die abschließende Vorlesung ist dann nochmal so eine Zugabe, wo ich in so einer halb fiktiven, halb tatsächlichen autobiografischen Überlegung erzähle. Da wird dann so ein bisschen erzählt, wie es dazu kam, dass ich jemand bin, der sich nicht entscheiden kann und nicht entscheiden will, ob er nun, auch wenn er Philosophie treibt, Recht haben will oder nicht Recht haben will.
Dieses Nicht-Recht haben oder das Nicht-Recht haben wollen, ist das eigentlich, würden Sie sagen, eine Sache, die man, zumal wenn man Philosoph ist und vielleicht relativ häufig mit dem Recht haben zu tun hat, die man üben muss?
Ja, das Üben kann nichts schaden. Und es ist eine wichtige Dimension des philosophischen Tätigseins, dass man nicht von vornherein fixiert ist darauf, eine bestimmte These, eine bestimmte Position durchzubringen, sondern auch sich auf Abwege zu begeben, ist eine wichtige Fähigkeit, oder die Orientierung zu verlieren. Wittgenstein sagt einmal, man muss über die Philosophie, man muss immer wieder in das alte Chaos zurückgehen und sich dort wohlfühlen und nicht geradeaus zu operieren, sondern Gedanken zunächst einmal so anzunehmen oder so auszuprobieren, wie sie einem nun einmal kommen, ohne sie schon zuzuschneiden oder zuzurüsten auf die Verteidigung eines bestimmten Arguments, einer bestimmten These. Das ist eine ganz entscheidende Produktivkraft der Philosophie und es ist auch ein wichtiges Elixier des Denkens überhaupt. Philosophische Probleme fangen damit an, sagt Wittgenstein, dass man sagt, ich kenne mich nicht aus. Und dieses sich nicht auskennen, wenn man einen philosophischen Text liest oder wenn man Literatur liest, ist ja eine wesentliche Möglichkeit, überhaupt neue und andere und vielleicht hilfreichere oder aussichtsreichere Orientierungen zu gewinnen.
Jetzt haben Sie gerade schon das Gedankenspiel erwähnt, was ja auch der Untertitel Ihres Buches ist. Was ist denn genau ein Gedankenspiel und welche Art von Philosophie steckt im Gedankenspiel?
Wir haben ja Autoren wie Montaigne oder Nietzsche, bei denen das Gedankenspiel eine ganz wesentliche Komponente ihres Tuns ist und die auch immer wieder anders denken und die sich ja schwer auf einen systematischen Nenner bringen lassen. Überlegen als solches ist ja immer schon ein Innehalten. Ich halte inne und frage mich, ist das richtig, ob es jetzt um Absichten oder Ansichten geht oder ist etwas anderes richtig? Und ich sage an einer Stelle, wenn man Gedankenspiele spielt, hält man im Innehalten inne gewissermaßen. Das heißt, man geht nicht auf eine Konklusion, auf ein bestimmtes Ziel zu, sondern man überlässt sich Überlegungen, von denen man noch gar nicht weiß, wohin sie führen. Adorno sagte einmal über den Künstler, sie machen Dinge, von denen sie nicht wissen, was sie sind. Das bezeichnet den Produktionsprozess künstlerischen Arbeitens. Da hier gibt es eine wichtige Verwandtschaft von Philosophie und den Künsten oder auch der Literatur. Das heißt, dieses sich offenhalten für Möglichkeiten des Denkens und auch Handelns, das wird in Gedankenspielen ja, ausprobiert ist schon zu instrumentell gesagt. Das wird ausgekostet, wenn wir uns Gedankenspielen überlassen.
Jetzt ist das für einen Philosophen doch trotzdem ein ungewöhnliches Ansinnen, das nicht recht haben wollen. Denn Philosophen suchen doch eigentlich nach dem Wahren und dem Guten, oder?
Ja, und dem Schönen auch noch.
Ja, dem Schönen auch noch.
Ja, das ist ihre normale, wenn Sie so wollen, Tätigkeit ist, zu argumentieren für eine bestimmte Auffassung, die Sie für wahr halten. Und das ist auch völlig in Ordnung. So, also ein systematisches Philosophieren, oder wenn ich historisch arbeite, ist es ja auch so, ich möchte besser erklären als meine Vorgänger, was ein bestimmter Gedanke bei Aristoteles oder Kant oder sonst einem bedeutet. Da geht es darum, Recht zu haben. Das etwas frivole Angebot meines Buches ist, dass ich einerseits gar nichts gegen ein systematisches Philosophieren habe, das habe ich ja oft betrieben und betreibe es immer noch, dass dieses systematische Philosophieren aber davon lebt, dass man die Fähigkeit hat, das, was man im Auge hat, das, wovon man überzeugt ist, immer auch wieder aufs Spiel zu setzen. Und insofern ist die Philosophie doch erst dann ein aufregendes Abenteuer des Denkens, wenn man diese improvisatorische Dimension dieser Tätigkeit nicht vergisst, sondern sie außerordentlich ernst nimmt.
Also das nicht recht haben wollen ist im Grunde eine Voraussetzung dafür, für das Recht haben können, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das gehört zu den Voraussetzungen. Etwas genauer, das kommt auch im ersten Teil des Buches vor, könnte man auch sagen, die Philosophie ist nur lebendig, wenn sie nicht auf ein Recht haben wollen müssen fixiert ist. Also um dieses Wortungetüm noch länger zu machen, es geht eigentlich auch um die Grenzen des Recht haben wollen müssens. Daraus, aus diesem Zwang sich festzulegen auf eine bestimmte Position, auf eine bestimmte Theorie, muss man auch immer wieder ausbrechen können, um eine überzeugende Auffassung von dem, was wahr und richtig ist, zu gewinnen. Insofern sind Recht haben wollen und nicht Recht haben wollen so etwas wie siamesische Zwillinge, die können nur zusammen gedeihen.
Jetzt haben nicht nur Philosophen mit diesem Thema Recht haben wollen, Recht haben wollen müssen zu tun, sondern das haben wir eigentlich alle im Alltag. Ja. Ich kann das von mir persönlich sagen, dass ich manchmal ein fürchterlicher Rechthaber bin und mich dann hinterher auch darüber ärgere. Was kann man denn im Alltag tun, wenn man dauernd Recht haben will? Und wie kann man lernen, nicht Recht haben zu wollen?
Das sind zwei verschiedene Dinge. Zum einen ist ja Rechthaberei etwas, was als ein Laster gilt. Also Leute, die glauben, dass sie immer Recht haben oder dass sie in Diskussionen stur sind und einfach ihre Position durchbringen wollen. Es ist ein moralischer Mangel, aber es ist auch ein Mangel an geistiger Flexibilität. Und wenn sie offen dafür sein wollen, solche Gedankenspiele zu spielen, also auf das unmittelbare, direkte Recht haben wollen, verzichten möchten, dann gibt es eine ganze Institution, die das einem anbietet, und das ist beispielsweise die Literatur. Wir lesen ja Gedichte und Romane nicht und fragen uns ständig, hat der Autor, die Autorin Recht, sondern hier wird etwas durchgespielt. Hier wird in Romanen eine mehr oder weniger fiktive Möglichkeit menschlichen Tuns und Widerfahrens und Erlebens durchgespielt. Das heißt, die Literatur ist eigentlich eine Institution, in der es nicht primär um Rechtfertigung, Recht haben geht, sondern sie eröffnet ihren Leserinnen und Lesern einen Möglichkeitsraum des Denkens und auch des Fühlens. Dieses Angebot der Literatur gehört mit zu den Angeboten auch der Philosophie, denn auch die großen philosophischen Texte sind immer auch bedeutende literarische Texte.
Sie sind bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Heute im Gespräch mit dem Philosophen Martin Seel. Warum es für die Philosophie wichtig ist, nicht immer Recht haben zu wollen, darüber haben wir eben schon gesprochen. Es kann dabei helfen, vom Argumentieren ins Erzählen zu wechseln. Herr Seel, Sie tun das in Ihrem Buch. Sie erzählen davon, wie Sie als Fassadenmaler gearbeitet haben, wie Sie Jazzfestivals besucht haben. Sie berichten von Aufenthalten in fremden Städten, in den USA, in Mexiko. Ganz generell erproben Sie in Ihrem Buch eine Verschränkung von wissenschaftlichem, philosophischem und literarischem Schreiben. Wen poetische Gedanken kalt lassen, der wird sich auch für philosophische nicht erwärmen können, sagen Sie an einer Stelle. Wozu braucht denn die Philosophie die Poesie?
Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die Philosophie ja spätestens seit Platons Zeiten im Wesentlichen eine Tätigkeit des Schreibens. Und Platon hielt ja bekanntlich von der Literatur und der Tragödie nicht allzu viel, weil er fand, dass die letztlich irreführend sind. Aber was macht er? Er schreibt Dialoge, er schreibt literarische Texte. Und die Frühdialoge von Platon sind außerordentlich lebendige Literatur. Auch philosophische Texte haben eine Dramaturgie. Und wenn man das Argument, natürlich geht es hier um Argumente und Einsichten, aber es ist so, dass man die Argumente und die Einsichten, die in philosophischen Texten enthalten sind, nur in ihrer ganzen Fülle versteht, wenn man aufmerksam ist für die Organisation der Texte, in denen diese Gedanken dargeboten werden. Insofern ist Philosophie auch eine Form der Literatur, allerdings eine spezielle Form, in der es letztlich dann darum geht, ob die Argumente des Autors überzeugend sind. Aber um das zu erfahren und zu prüfen, kommt man nicht umhin, auf die Form dieser Texte auch zu achten.
Erfährt man denn durch Fiktion, durch Belletristik, durch Kunst im weitesten Sinne Wahrheiten, die man mit den Mitteln des begrifflichen Nachdenkens, des Argumentierens, derer man dann nicht habhaft werden kann?
Ja, auf jeden Fall. Ob man das jetzt Wahrheit nennt oder nicht, können wir beiseite lassen. Da gibt es eine komplizierte Diskussion darüber, die ist gar nicht so hilfreich ist. Aber die Literatur kann menschliche Situationen tatsächlich oder mögliche in einer Komplexität, in der Verschränkung von Fühlen, Denken, Handeln, Geschehen und Tun darstellen, da kommt der philosophische Begriff nicht heran. Die Literatur denkt ja im Wesentlichen aus Situationen, aus komplexen und letztlich unüberschaubaren Situationen, in denen sich dann die Protagonisten befinden. Und diese Komplexität unseres Denkens und Fühlens zu artikulieren, das kann die Literatur sehr, sehr viel besser als die Philosophie. Und eine Philosophie, deswegen ist das Hören auf die Literatur oder Poesie für die Philosophie so wichtig. Die Philosophie in ihren abstrakten Überlegungen darf nicht den Kontakt zu der tatsächlichen Komplexität und Unüberschaubarkeit und auch Undurchsichtigkeit unserer Selbst- und Welterfahrung verlieren.
Aber bekommt man die denn nur in der Literatur?
Nein, die anderen Künste sind ja auch noch da.
Ich meine auch einfach so in der Welt.
Wir sind ja oft sprachlos in dem, was uns in wichtigen Lebenssituationen geschieht. Ob das nun das Scheitern eines wichtigen Lebensprojekts, das Ende einer Partnerschaft, die Geburt eines Kindes, der Verlust eines geliebten Menschen ist, da fehlen uns die Worte. Das können wir nicht artikulieren, das kann die Literatur im besten Fall sehr, sehr viel besser. Und die bietet uns ja eine Form der Selbstbegegnung und des Selbstverstehens und Fremdverstehens an, wie wir es direkt im alltäglichen Leben nicht zustande bringen.
Sie haben gerade schon gesagt, die anderen Künste gibt es ja auch noch. Sie schreiben viel übers Kino, viel aber auch über Jazz, gerade in diesem Buch. Was kann denn die Philosophie vom Jazz lernen, von der Improvisation vielleicht?
Das eine ist das Improvisieren. Der Jazz ist ja eine wesentlich improvisatorische Musik und jede Performance ist einmalig, weil die Idee, dass alles immer gleich nach Noten gespielt wird, besteht im Jazz nicht. Also dieser improvisatorische Gestus, die Fähigkeit, das eigene Denken, wenn wir es jetzt mit der Philosophie vergleichen, immer auch zu variieren oder für Variieren offen zu sein, der Abstand von dem Glauben, dass es alternativlose Denk- und Handelns- und politische Wege gibt. All das kann einem angesichts des Gestus des Jazz als anrüchig vorkommen. Außerdem ist Musik und auch die Jazzmusik natürlich auf ihre Weise auch welthaltig. Das heißt, sie, je nachdem, über welche Form des Jazz wir denken, denken Sie an den Free Jazz, der immer auch eine stark politische Botschaft hatte in den 60er und 70er Jahren. Denken Sie an einen Pianisten wie Thelonious Monk, der so scheinbar gar nicht spielen kann, wenn man jetzt so einen klassischen Pianisten im Ohren hat, ja. der eine Spielweise hat, eine durchaus rhythmische Spielweise hat, die sich ständig selbst zu unterbrechen erscheint. Das sind ja auch so mögliche körperliche, aber auch geistige Verhaltensweisen, die man sympathisch finden kann und die man teilweise ins eigene Leben auch übernehmen kann.
Wir leben gerade in einer Zeit, zumindest was Öffentlichkeit, was Politik angeht, in der man den Eindruck haben kann, es geht doch sehr ums Recht behalten. Es wird viel strategisch kommuniziert. Wenn wir jetzt vom Nicht-Recht haben wollen, nochmal ausgehen und vielleicht auch vom Jazz, lässt sich Ihr Buch auch so verstehen als Intervention ins Politische, in die Gegenwart?
Auf eine indirekte Weise. Von Politik ist nur ganz am Rande, immer mal wieder, aber doch nur am Rande die Rede. Zunächst einmal ist das Buch eine Apologie unbotmäßigen Denkens. Unbotmäßigen Denkens, das sich den handelsüblichen Klischees und Schemata entzieht, ist schon auch eine politische Produktivkraft. Das heißt, die jeweiligen gesellschaftlichen und sozialen Vorurteile einmal in Frage zu stellen, ist ja ein wichtiges Moment des Politischen. Andererseits ist es ja so, dass die Sphäre der Politik eine Sphäre des Meinungsstreits der direkten Auseinandersetzung ist. Und ich würde jetzt nicht empfehlen, die Politiker oder die Bürger, die sich an Politik beteiligen sollten, auf das Recht haben wollen, verzichten. Angesichts von Pegida, AfD, Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit, da kommt es dann schon aufs Recht haben wollen an, dass man denen sagt, das ist nicht die Gesellschaft, die wir wollen. Ihr widersprecht euch selbst in eurem identitären Denken und so weiter. Das heißt, so zurückhaltend darf man gerade in der politischen Sphäre nicht sein. Und strategisches Handeln gehört zur Politik dazu. Also wir wollen jetzt nicht, das wäre so eine Idee, dass man nun sagt, die Philosophen würden das alles besser machen. Da habe ich große Zweifel. Sondern der Meinungskampf und die direkte politische Auseinandersetzung gehört gerade in einer demokratischen Gesellschaft wesentlich dazu.
Daran habe ich bei Ihrem Buch häufig gedacht, denn es ist ja die Rede gewesen in den letzten Jahren, zum Beispiel durch Donald Trump, von sogenannten alternativen Fakten, Alternative Facts. Viel ist darüber gesprochen worden, dass so ein Relativismus der Standpunkte, ein Relativismus der Wahrheiten im Rahmen des postmodernen Denkens letztlich dazu geführt hat, dass wir jetzt ja so einen rechten Backlash haben.
Ja, die Relativierung der Wahrheit ist mir ganz zuwider. Und das ist nicht die Botschaft meines Buches, sondern diese Gedankenspiele spiele ich durchaus im Namen der Wahrheit. Wenn wir wissen wollen, was tatsächlich, wie die Welt tatsächlich ist, wie es mit uns tatsächlich steht, dann brauchen wir aber diese Fähigkeit, uns nicht auf unsere jeweiligen Ansichten stur zu fixieren. So wie Trump ist das Extrembeispiel, der behauptet einfach, alles, was ihm in den Kram passt, sei Fakt und was ihm nicht in den Kram passt, sei Fake. Dieser abenteuerliche, um das mindestens zu sagen, Umgang mit der Wahrheit entspricht überhaupt nicht der Botschaft meines Buches, sondern ein irrelatives Verständnis von wahr und falsch halte ich für konstitutiv, sowohl für die Philosophie als auch in der Sphäre der Politik. Aber wir sind nicht im Besitz der Wahrheit. Und das ist die Botschaft. Die Wahrheitsbesitz ist nicht der Sinn der Wahrheitsorientierung, sondern die Wahrheitsorientierung besteht ja gerade darin, dass wir in der Lage sind, uns und unsere Auffassung immer wieder in Frage stellen zu können und uns auch immer wieder fragen zu lassen, ob wir denn Recht haben, ob wir denn tatsächlich überlegt haben, ob wir denn bereit sind, unsere eigenen Auffassungen in Zweifel zu ziehen.
In Ihrem Arbeitszimmer, schreiben Sie, liegt ein Saxophon ungenutzt im Koffer. Sie legen darauf immer Ihre aktuellen Manuskripte ab. Hat so ein bisschen was von Talisman. Werden Sie irgendwann auch drauf spielen?
Ich habe es mal versucht. Als meine Frau mir das geschenkt hat vor 25 Jahren oder so, habe ich mal angefangen und dann war zu viel anderes los und ich habe das nicht weiter verfolgt. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. Ich werde jetzt mit dem Saxophon nie für irgendein Publikum treten. So viel ist gewiss. Aber vielleicht fange ich nochmal an, es zu spielen. Aber es ist ja immer bei mir. Es steht hinter mir. Es liegt nicht, so viel Platz ist da nicht. Der schwarze Kasten steht hinter mir und da ist eine Ablage. Im Buch sage ich, da tue ich immer Manuskripte hin. Das stimmt wie manches in dem Buch nicht so genau. Da tue ich halt irgendwas hin. Manchmal sind es Manuskripte, manchmal sind es Rechnungen. Aber das hält das Saxophon schon aus. Aber diese Möglichkeit, ein Instrument zu spielen und Musik zu machen, diese ungenutzte Möglichkeit begleitet mich. Und so ist es ja auch. Wir sind von vielen ungenutzten Möglichkeiten im Leben begleitet und nicht alle werden wir nutzen können. Aber solange sie da sind, ist das ja auch schon nicht nichts.
Ein Gespräch mit dem Philosophen Martin Seel war das, über Recht haben und nicht Recht haben wollen, über Philosophie und Literatur, über die Wahrheit und die Lust am Text. Das Buch von Martin Seel heißt Nicht Recht haben wollen, Untertitel Gedankenspiele, und ist erschienen im Verlag S. Fischer. Wer Deutschland als seine Heimat betrachtet und sich mit unseren Traditionen, Denk- und Lebensweisen identifiziert, integriert sich meist leicht. Das sagt der Mann, der auf höchster Ebene für Integration zuständig ist, Innenminister Horst Seehofer. Kurz vorm Tag der Deutschen Einheit hat er eine Kommission ins Leben gerufen, die für Integration sorgen soll. Aber ist das wirklich so einfach, wie Seehofer sich das vorstellt? Sind es wirklich nur die mit den anderen Traditionen und Lebensweisen, die einer Integration im Wege stehen? Gedanken dazu hören Sie von Arndt Pollmann mit dem philosophischen Wochenkommentar.
Am 3. Oktober feiern wir die deutsche Einheit. Echte Feierlaune will diesmal aber nicht aufkommen, zeigt sich das Land in diesem Herbst doch so gespalten wie noch nie. Und zwar keineswegs nur zwischen Ost und West. Auch sonst vertiefen sich bedrohlich die Gräben. Zwischen Regierenden und Regierten, vermeintlichen Eliten und sogenannten Abgehängten, Einheimischen und neu dazugekommenen, zwischen links und rechts sowieso, aber auch zwischen arm und reich oder Stadt und Land. Wo man auch hinschaut, macht sich eine beunruhigende gesellschaftliche Desintegration bemerkbar. Diese Diagnose greift auf einen Begriff der Integration zurück, der viel weiter zu verstehen ist, als dies beim notorisch verengten Blick auf die Flüchtlingsdebatte der Fall ist. Das Integrationsproblem steht hier, allgemeiner, für die im Großkollektiv zu bewerkstelligende Aufgabe, die Gesellschaft als Ganze zusammenzuhalten, weil in ihr stets auch vieles auseinandertreibt. Ursprünglich meint der Integrationsbegriff die Wiederherstellung einer versehrten Einheit. Integration ist folglich Reaktion auf zentrifugale Kräfte, die diese Einheit zu sprengen drohen. Oft wird jedoch übersehen, dass diese Einheit niemals eine monolithisch vorgefundene, sondern immer schon eine neuerlich erst herzustellende Einheit war und ist. In diesem Sinne ist Integration stets schon Reintegration. Zudem wird häufig ignoriert, dass desintegrierende Kräfte nicht bloß von außen kommen, so wie Einwanderer. Auch innere Fliehkräfte machen modernen Gesellschaften schwer zu schaffen. Renitente Jugendliche, Kriminelle, Rechtsradikale in Chemnitz oder Dortmund, gewaltbereite Antifas in Hamburg oder Berlin, Anhänger von Pegida oder AfD, das neue, sich ins Private zurückziehende Bürgertum, bettelarme Obdachlose ebenso wie superreiche Steuerflüchtlinge. All diese Menschen sind auf jeweils ihre Weise schlecht integriert. Immanuel Kant würde hier noch einen Schritt weitergehen. Er attestiert dem Menschen als solchem eine ungesellige Geselligkeit. In jedem Individuum, so Kant, wirken zwei in etwa gleich starke antagonistische Kräfte. Ein soziales Bedürfnis nach Vergemeinschaftung und zugleich ein eher asoziales nach Vereinzelung. Folglich sind wir alle stets nur mehr oder weniger integriert. Und eine richtig verstandene Integration muss auf diese innere Zerrissenheit antworten. Sie soll nicht etwa eine der beiden antagonistischen Kräfte brechen, sondern beide austarieren. Einerseits müssen wir als widerspenstige Individuen so weit in die Gesellschaft eingegliedert werden, dass es zu keinen größeren sozialen Erosionen kommt. Andererseits ist im Dienste moderner Individualität zu vermeiden, dass Individuen so lange an die Mehrheitsgesellschaft angepasst werden, bis von Individualität gar keine Rede mehr sein kann. Diese doppelt heikle Integrationsanforderung wird heute von all jenen einseitig fehlinterpretiert, die sich nach einem politischen Heimatschutz à la Horst Seehofer sehnen, der jede nonkonforme Individualität an unsere Weltbilder und Traditionen zwangsassimiliert. Ein derart einheitliches Wir existiert natürlich nicht. Ebenso irregeleitet sind aber auch vermeintlich superkritische Forderungen nach dem Motto »Desintegriert euch«. Auch sie missverstehen Integration als Herrschaftspraxis konformistischer Unterwerfung und verkennen so ihre Notwendigkeit als Grundlage jeder Vergesellschaftung. Was eine richtig verstandene Integration heute leisten müsste, daran erinnert uns nicht zuletzt der bevorstehende Feiertag. Jene Menschen, die 1989 in Ostdeutschland auf die Straße gingen, wollten ja nicht nur westlichen Wohlstand, sondern vor allem auch echte, gelebte Demokratie. Diese Forderung müsste auch die neue Seehofer-Kommission ins Zentrum rücken. Es ginge darum, sich nicht länger marginalisiert, sondern als Teil einer sich gemeinsam selbst regierenden Gemeinschaft zu fühlen und doch zugleich auch ein mitunter ungeselliges Individuum sein zu dürfen. Dieser Weg vom gespaltenen Land zur geteilten Demokratie mutet derzeit weiter an denn je.
Für eine ungesellige Geselligkeit zum Tag der Deutschen Einheit plädiert Arndt Pollmann im philosophischen Wochenkommentar. Haben Sie schon Pläne für die Herbstferien? Falls nicht, dann hätten wir da vielleicht was für Sie. Wir stellen Ihnen ja hier in Sein und Streit in loser Folge philosophische Orte vor. Orte, die mit wichtigen Denkern in Verbindung stehen. Neulich, da waren wir zum Beispiel auf den Spuren Adornos in Amorbach im Odenwald unterwegs. Diesmal geht's in die Niederlande und zwar rund 350 Jahre in die Vergangenheit. Mitte des 17. Jahrhunderts, da gab es wohl keinen Denker, der verhasster war als der jüdische Philosoph Baruch de Spinoza. Er war erst 24, als er von der jüdischen Gemeinde von Amsterdam verbannt wurde. Aber auch bei anderen Leuten kam er nicht so richtig gut an. Er musste Amsterdam verlassen, tauchte unter und bezog dann in Rheinsburg in der Nähe der Universitätsstadt Leiden ein Backsteinhaus mit Garten. Da lebte er zurückgezogen und schrieb an seinem Hauptwerk, an der Ethik. Heute ist das Haus ein Museum und Etienne Röder hat es für Sein und Streit besucht.
Hallo, guten Mittag.
Komm bitte.
Ja, yeah, welcome by the way.
Ich stehe hier mit Bob de Jong
und
Wilma.
Hallo.
Und wir sind am Beginn unserer Tour durch das Haus.
Genau.
Spinoza lebte hier von 1661.
It was in 1661, yeah. The reason why Spinoza moved from Amsterdam, coming to here, to Rheinsberg. He was banned by the Jewish Portuguese community in Amsterdam.
Als Baruch de Spinoza 1661 in dieses Haus nach Rheinsburg zog, genoss Amsterdam unter den Juden Europas den ehrhaften Ruf, das Jerusalem von Holland zu sein. Tausende sephardischer Juden, unter ihnen auch Spinozas Vater, hatten sich auf der Flucht vor der Inquisition von Portugal und Spanien aus nach Holland begeben und ließen die Gemeinde prächtig gedeihen. Die geistige Freizügigkeit in Holland, aber auch die strenge Abschottung der Gemeinde waren das Klima, in dem der berühmte Philosoph aufwuchs. Getauft auf Bento de Spinoza, der Gesegnete, wurde ihm eine erstklassige Rabbinerausbildung zuteil. Sein Lehrwerk, die Bibel, unterzog er dann 24-jährig einer kritischen Analyse und behauptete, die beschriebenen Ereignisse darin müssten in ihrem historischen Kontext gelesen werden. Ein Affront für die Rabbiner und der Grund für seinen Ausschluss aus der jüdischen Gemeinde.
If you read that Bent, it defines something like you are damned in the morning, you are damned in the evening, you are damned when you get up, you are damned when you go to bed. So you could better be hanged than excommunicated, yeah?
Die Gemeinde in Amsterdam verbot allen um ihn herum, sich ihm zu nähern. Sie verwünschte ihn des Tages und der Nacht. Also nachdem dieser Bannspruch hier ausgesprochen wurde, verliert sich Spinozas Spur für 5 Jahre. Dann, wisst ihr, kam er hier nach Rheinsburg in eines der wenigen Steinhäuser der Gegend. Der Besitzer Hohmann war Teil der protestantischen Kollegiantengemeinde, eine ziemlich progressive Richtung der protestantischen Kirche. Und er mit seinem freiheitlichen Denken lud also Spinoza ein, hier bei ihm zu wohnen.
Genau.
Ja.
Well, this is a copy. This is, you know, espresso machine. You know that? This is grinding machine. He was grinding. Spinoza earned a little bit of money with making lenses. He makes lenses from glass. He makes telescopes to look into the investigation into the stars, but also microscope.
Nachts schrieb der junge Philosoph an seiner Ethik nach geometrischer Methode. Und tagsüber, wenn das Licht ins Haus schien, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt mit dem Schleifen von Mikro- und teleskopischen Linsen. Minutiös berechnete er die Lichtbrechung der optischen Gläser, fokussiert auf das kleinste Detail und mit dem Blick fürs große Ganze. In Spinozas Worten, die Substanz.
Das Licht, das war auch der Grund, warum er ziemlich früh gestorben ist, der Alter von 44. He had already asthma, a combination with the glass, and the healing of the glass. At least that is what's the statement of the day.
Im Alter von 44 Jahren stirbt er dann an Tuberkulose. Doch sein Tod hängt wohl auch damit zusammen, dass er asthmakrank, wie er zeitlebens war, zu viel Glasstaub eingeatmet hatte. Sein höchster Wunsch, Gott, das Universum und das Selbst unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit zu betrachten, mündete vor seinen Linsen in der eigenen Endlichkeit. Geschmäht, vereinsamt und zurückgezogen hatte Spinozas Existenz in Rheinsburg fast etwas Symbolisches. In seiner Ethik erläutert er die Macht menschlicher Weisheit, die Außenmächte zu überwinden und zur Glückseligkeit zu gelangen. Dass es eine besonders glückliche Zeit hier in Rheinsburg war, ist indes zu bezweifeln. Auch wenn der Ort noch immer wunderschön ist.
Jetzt stehe ich in einem wunderschönen Garten des Spinoza-Hauses. Hinter mir wachsen Pfirsiche, Äpfel, Rhododendren an den Außenlinien.
Das ist ein so guter Platz zu schreiben und zu denken.
Kann man sich kaum vorstellen, dass Spinoza nur nachts geschrieben hat.
Er hat das wahrscheinlich auch von seinem Fenster aus gesehen. Die Sonne und auch die Mond.
Spinoza war seinerzeit ja sehr verfolgt und beschimpft.
Ja.
Viele Leute haben ihn gehasst.
haben geschrieben, dieser scheußliche Erzjude und der Pakt mit dem Teufel, den er geschlossen hätte.
Ja, und darum kann ich auch verstehen, dass in dieses Haus die Ruhe gefunden hat, um zu bleiben, wie er war.
Ein Ort, um zu bleiben, wie er war. In unserer Reihe Philosophische Orte hat Etienne Röder uns mitgenommen ins Spinoza-Haus in Rheinsberg in den Niederlanden. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Machen Sie es gut. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.